Ja, hallo. Wir sind Michael und Alex. Michael vom BSI, ich bin von der Free Software Foundation Europe und wir wollen mit euch heute über freie Software und den Cyber Resilience Act reden. Warten noch kurz, bis sich alle hingestellt haben. Kannst du dich noch mal kurz vorstellen?
Genau, Michael Schuster. Bin jetzt seit 3,5 Jahren im BSI und dort verantwortlich für viele, viele Dinge rund um den Cyber Resilience Act.
Genau, und im Rahmen unserer Tätigkeit haben wir uns vor ja, 3 Jahren hier auf der Frostcon zusammengefunden.
Vor zwei Jahren auf der
Frostcon beim Bierchen unterhalten, haben über den Cyber Resilience Act und die Implementierung desselbigen uns ausgetauscht. Das war noch bevor es eine Guidance gab, das war noch bevor wir uns über den Artikel 25 unterhalten haben, über Standardisierung und Ähnliches. Und haben dann eben festgestellt, dass das BSI ja auch den Dialog für Cybersicherheit durchführt. Und im Rahmen dieses Dialogs haben wir uns dann da eben zusammengefunden und haben dort ja mit den Akteuren zusammen eine Stakeholder-Umfrage auf den Weg gebracht, wo wir uns eben mit den Folgen des Cyber Resilience Act auseinandergesetzt haben, was eben vor allen Dingen die Community darüber denkt. Und haben diese Ergebnisse dann sozusagen auch in den Implementierungsprozess mit eingebracht. Vieles davon ist auch in der kürzlich veröffentlichten Guidance dann aufgetaucht. Und weil das ja durchaus erfolgreich war, was wir da gemacht haben, haben wir das dann weitergeführt, haben das letztes Jahr hier auch auf der Frostcon mit präsentiert und haben ja dort dann auch schon angekündigt, dass wir uns dann als nächstes jetzt mit dem Artikel 25 auseinandersetzen wollen, nämlich der Attestierung von freier Software, was ein Delegated Act ist, was das alles genau bedeutet, erzählen wir euch jetzt hier in den nächsten 10 Minuten, also keine Angst, dass ihr das jetzt nicht vielleicht direkt versteht. Haben dafür eben dann auch wieder einen Vortrag auf den Weg gebracht, haben das auf der FOSDEM dieses Jahr auch entsprechend präsentiert, sodass wir da eben versucht haben, auch internationale Stakeholder anzusprechen. Und was wir heute hier machen wollen, ist euch eben die Ergebnisse dieser Umfrage mitzuteilen und dann sozusagen ein bisschen da auch das Ganze zu bewerten und analysieren und ein bisschen Ausblick zu geben, wie es denn mit dem CAA dann in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen kann, bis er dann eben tatsächlich in Kraft tritt.
Genau, dann nochmal kurz zum CAA. Der CAA ist eine Regulierung, die Cybersicherheit in Produkte mit digitalen Elementen reinbringen soll. Das sind ein paar dieser Produkte, also das geht von Fernsehern, IoT-Geräte, Router, Betriebssysteme, Firewall, VPN, alles Mögliche bis hin zu Zügen, landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, Satelliten. Das Spektrum ist recht groß. Uns interessiert die Rolle, die der CAA auf FOSS hat. Und der CAA beschreibt mehrere Stakeholder oder mehrere Rollen. Die Hauptrolle ist der Hersteller. Der Hersteller bietet ein Produkt an und er ist vollumfänglich für dieses Produkt verantwortlich und für alles, was er in dieses Produkt rein integriert. Eine neue Rolle ist der Steward. Da geht es darum, dass im CAA geschaut wurde, wie man mit Open Source und freien Open Source Komponenten umgehen kann. Und da wurde gesagt, wenn es jemanden gibt, der freie Software verwaltet, die in Produkte integriert werden soll, die dann kommerziell verkauft werden. Für diese Entitäten wird die Rolle des Stewards geschaffen und die haben verringerte Pflichten aus dem CAA. Also die haben zum Beispiel bestimmte Meldepflichten, sie müssen eine Cyber Security Policy bereitstellen, wo ein Stück weit drin steht, wie Security in der Komponente behandelt wird. Sie müssen mit Marktüberwachungen zusammenarbeiten, wenn Marktüberwachungen kommen. Ein Punkt bei den Stewards ist aber, es gibt für die Stewards keine Strafen, also es sind keine Sanktionen vorgesehen für Stewards im CAA. Und dann gibt es noch FOSS generell. Und FOSS ist, solange es nicht in einem kommerziellen Rahmen als Produkt angeboten wird, vom CAA ausgenommen. Das heißt, weitestgehend alle FOSS-Projekte haben mit dem CAA per se oder mit den Anforderungen per se nichts zu tun. Gibt ein paar Sachen, die wollen wir dann noch diskutieren. Aber prinzipiell ist FOSS raus. Wen es interessiert, in der aktuellen Guidance, die veröffentlicht wurde von der Kommission, gibt es, ich glaube, es sind 14 Seiten zu FOSS. Mit ich glaube, 22 Beispielen, wo einzeln für bestimmte Konstellationen durchgegangen wird, welche Rolle jemand einnimmt. Und wie gesagt, Voss an sich, von dem, was man dort lesen kann, ist weitestgehend ausgenommen. Das heißt, Projekte haben keine Anforderungen, die sie unter dem CAA erfüllen müssen. Da kommen wir zu den Pflichten. Wie gesagt, der Hersteller ist vollumfänglich für das Produkt verantwortlich und für alles, was in seinem Produkt ist. Punkt. Wenn er freie Open-Source-Komponenten einbindet, muss er sich Gedanken machen, wie er damit umgeht. Also er muss dann Due Diligence durchführen, heißt, und das gilt nicht nur für Voss, auch für andere Drittkomponenten, er muss schauen, erfüllt diese Komponente den Zweck, den sie erfüllen soll in meinem Produkt und kann ich sie sicher in meinem Produkt einsetzen. Das heißt nicht, dass die Komponente an sich vollumfänglich sicher sein muss, aber das Endprodukt muss so sein, dass es eventuelle Dinge, die in der Komponente noch nicht umgesetzt wurden, dann halt umsetzt. Das Endprodukt muss immer sicher sein. Wenn eine Schwachstelle kommt, muss der Hersteller schauen, wie er diese Schwachstellen adressiert. Und da gibt es dann auch ein paar Pflichten. Der hat, wenn er zum Beispiel mitbekommt, dass eine Schwachstelle in der Drittkomponente gefunden wurde, die er integriert hat, dann muss er diese Information an den Entwickler der Drittkomponente weiterleiten. Wenn er selbst einen Patch schreibt, um die Schwachstelle zu mitigieren, muss er auch diesen Patch in irgendeiner Art und Weise wieder mit bereitstellen für die Entwickler, die das ursprünglich entwickelt haben. Die können dann entscheiden, ob sie den Patch integrieren oder nicht, aber der Hersteller muss es mit bereitstellen.
Genau. Und ich hatte es ja schon angedeutet, wir haben eben eine Umfrage gemacht, wo wir die Community gefragt haben. Wir haben aber auch viele Gespräche geführt und ein Satz, der in der Umfrage kam, aber auch in vielen Gesprächen, der uns immer wieder gesagt wurde, mehr oder weniger in diese Richtung ist, dass die Leute halt Softwareentwicklung machen wollen und sich nicht mit der Verwaltung oder mit irgendwelchen bürokratischen Zettelwerken auseinandersetzen wollen oder irgendwelche neuen Stellen schaffen wollen oder ähnliches. Also sie wollen halt entwickeln und genau das ist, glaube ich, auch etwas, was wir sozusagen unterstützen wollen und wo wir eben bei dem CAA sozusagen aufpassen wollen und das auch, glaube ich, ganz erfolgreich hingekriegt haben, dass das eben tatsächlich möglich ist, dass eben, wenn man ein freies Softwareprojekt hat, das einfach schön vor sich hin entwickeln kann und dann eben nicht mit irgendwelchen Vorschriften konfrontiert wird, die man dann umsetzen muss und dann sozusagen die Kapazitäten weg von der Softwareentwicklung gehen. Ich hatte schon angedeutet, die Guidance wurden veröffentlicht, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, lest das Werk, das ist im Prinzip ein Text, der den doch vielleicht etwas schwer bekömmlichen Gesetzestext so formuliert, dass es eigentlich wirklich jeder versteht, es wird viel mit Beispielen gearbeitet, sodass man eigentlich relativ schnell daraus ableiten kann, ist man jetzt in irgendeiner Art und Weise vom CAA betroffen oder nicht. Es ist also wirklich relativ verständlich geschrieben und hat, glaube ich, den Großteil der offenen Fragen, die sozusagen aus dem Gesetz entstanden sind, adressiert und, glaube ich, auf eine gute Art und Weise aufgelöst. Und nicht nur unser Feedback, sondern überhaupt das Feedback eben aus der freien Software-Community wurde da entsprechend aufgenommen. Und ich glaube, man kann da mit diesem Dokument sehr zufrieden sein. Gleichwohl ist mit diesem Guidance-Dokument jetzt auch noch nicht alles geklärt. Und zwar steht noch ein relativ großer Brocken jetzt bevor, der reguliert werden muss, nämlich der Artikel 25. Das ist ein Delegated Act. Das bedeutet, dass hier die Kommission nochmal einen Rechtsakt sozusagen veröffentlichen wird, wo sie nochmal eben einen bestimmten Teil des Gesetzes genau ausdefiniert, nämlich die sogenannte Attestation. Also dass sozusagen ein Projekt attestiert, dass es eben nach dem CAA arbeitet und dann sozusagen einfach in ein Produkt eingesetzt werden kann. Und da ist ein bisschen die Frage, wie gestaltet sich das? Also auch da wieder unter dem Eindruck, wir wollen jetzt nicht, dass dann Hersteller eben zu Projekten gehen und sagen, mach mal eine Attestation für uns und du musst jetzt das und das und das und das machen. Und sozusagen, dass wir hier eben schauen wollen, dass die Entwicklerinnen entsprechend geschützt werden. Und nicht mit sowas in irgendeiner Art und Weise konfrontiert werden, was sie nicht machen müssen oder machen wollen. Deswegen haben wir eben eine erneute Umfrage auf den Weg gebracht, wo wir von einmal sozusagen Ideen, die wir aus den Gesprächen mit Leuten hatten, schon mal ein bisschen angeteasert haben, gepinkt haben, gefragt haben, was haltet ihr davon, aber auch eben relativ offen gefragt haben, was habt ihr denn für Ideen? Also gibt es sozusagen von euch konkrete Vorstellungen davon, wie sowas aussehen kann, wie soll sowas in der Praxis funktionieren? Und ich glaube, also ein Ergebnis ist auf jeden Fall, dass es nicht nur einen Weg geben muss oder einen Weg geben kann, sondern dass es halt verschiedene Möglichkeiten geben muss, einmal an diese Attestation ranzukommen, um eben sozusagen die Spannbreite von freien Softwareprojekten entsprechend auch abbilden zu können. Genau, diesen Fragebogen haben wir eben auf der FOSDEM auch angeteasert und auf den Weg gebracht.
Kurz noch zu dem Artikel 25, ein Stück Hintergrund. Das Problem, was man jetzt sieht, und ich glaube, Daniel von Körl hat das letztes Jahr hier angesprochen, ist, freie Open-Source-Software ist ausgenommen, die müssen nichts unter dem CAA machen. Die Hersteller müssen aber Due Diligence durchführen, also die müssen schauen, wie sie die Komponente integrieren und brauchen dafür bestimmte Informationen, um das ordentlich durchführen zu können. Und was man gesehen hat und was bei Daniel war, der hat dann von dem Hersteller eine Excel-Tabelle bekommen mit Frist 2 Wochen, um Daten auszufüllen, die sie für ihre Compliance-Prozesse brauchen. Das heißt, die haben keine Verpflichtung, das zu liefern, aber es kann durchaus sein, und wie gesagt, man sieht das zum Teil schon, Hersteller stellen trotzdem die Anfragen und wollen Informationen haben für ihre eigenen Compliance-Prozesse. Und der Artikel 25 ist so ein Stück weit die Idee, dass man für diese Hersteller oder für die Hersteller eine Bescheinigung bereitstellt, dass die es einfach haben, ihre Nachweise zu bringen und das eventuell so aufbaut, dass Hersteller dafür auch was zurückgeben müssen, was eben an die Projekte fließt, Geld, damit sie diese Bescheinigung machen, dass man ein Stück weit mehr Sustainability in ein CAA oder in das Ökosystem reinbekommt, mehr Nachhaltigkeit. So, genau. Der Umfragebogen, den wir gemacht haben, waren verschiedene Fragen zu dem Artikel 25. Heißt, wir haben gefragt, wie jetzt schon bestimmte ob es schon bestimmte Nachweise gibt, die von Projekten durchgeführt werden, um nachzuweisen, dass man Security macht. Wir haben auch gefragt, wie die Finanzierung aktuell aussieht. Es gab viele Freitextfelder, wo auch gefragt wurde, was für Ideen es für bestimmte Sachen gibt. Da geht man dann durch. Und jetzt noch ein Stück Statistik. Insgesamt gab es 311 Antworten, von denen 112 entweder den Fragebogen komplett ausgefüllt haben oder bei einzelnen Fragen substanziell dann was reingeschrieben haben, gerade in die Freitextfelder. Und ja, 148 plus 51 haben entweder alles leer gelassen oder nach der ersten Frage schon aufgehört weiterzuschauen. Also die Aussagekraft, es spiegelt bestimmte Interessen von einzelnen Entwicklern wider. Ich glaube, wir können jetzt nicht sagen, dass wir damit das komplette Open-Source-Ökosystem abdecken und die Meinungen. Aber es zeigt ein paar Dinge, wo es interessant ist, weiter zu diskutieren, wenn man diesen Artikel 25 wirklich umsetzen will und Dinge, über die man reden muss, um so ein Konzept nachhaltig aufzubauen. Genau, und wir haben das Ganze jetzt so strukturiert, also wir haben eine Abfrage gehabt, ob man ein Hersteller ist, ein Steward oder einfach nur ein Projekt. Und aus diesen Rollen ergeben sich schon unterschiedliche Blickwinkel auf die Fragen. Wir haben das so strukturiert, dass ein paar Punkte kommen mit, wo man sieht, dass es eigentlich eine einheitliche Meinung gibt. Dann gibt es Punkte, wo man unterschiedlicher Meinung ist und dann auch abgeleitet aus den Textfeldern gewisse Diskussionspunkte, wo Teilnehmer der Umfrage Ideen reingeschrieben haben, wo sich bestimmte Optionen ergeben haben, die man diskutieren kann und dann zum Schluss ein paar Problemstellungen, auf die hingewiesen wurde in den Fragebögen, die sich dort ergeben, die halt prinzipiell gelöst werden müssen aus Sicht der Umfrageteilnehmer, damit das Ganze irgendwie funktioniert. Genau.
So, und das gibt sozusagen auch in diesem Bereich Einigkeit. Ist, glaube ich, klar geworden, dass es eben auch ähnlich wie wir das schon bei der Guidance letztes Jahr hatten, dass es eben auch um Ressourcen geht, vor allen Dingen um finanzielle Ressourcen. Und dass es hier eben darum geht, dass jetzt diese Kosten dann nicht bei den Projekten liegen können. Ja? Also kann nicht sein, dass man eben ein freies Softwareprojekt auf den Weg bringt, das landet dann irgendwie in einem Produkt und weil ein Hersteller kommt und das sich sozusagen mehr oder weniger einfach nimmt, kann das dann nicht dazu führen, dass man dann als freies Softwareprojekt da irgendwie auf den Kosten sitzen bleibt. Und das ist auch insgesamt durchaus ein Konsens in der Umfrage. Also, und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Starting Point, um sozusagen diese Debatte auch weiterführen zu können und sich auch entsprechende Konzepte eben zu überlegen, wie man denn jetzt Geld sozusagen in diese Projekte bekommt, ohne dass da eben großer Verwaltungsaufwand eben entsprechend damit einhergeht oder ähnliches. Und also es ist eben sozusagen also auch klar, dass vor allen Dingen eben die Projekte selbst eigentlich alles ablehnen, was dazu führt, dass sie irgendwie auf den Kosten sitzen bleiben. Und das ist auch, denke ich, durchaus nachvollziehbar und gilt es eben sozusagen in der Regulierung dann oder in dem Delegated Act ein bisschen zu verhindern. Eine ähnliche Kerbe schlägt sozusagen, dass die Projekte dann nicht auf irgendeiner Haftung sitzen bleiben wollen. Ja? Also es kann dann jetzt auch nicht sein, dass sie dann irgendwas ausstellen und dann sozusagen mit Haftungsfragen konfrontiert werden, die vielleicht eben dann auch zum Einstellen des Projektes im schlimmsten Falle führen oder ähnliches. Also das wurde auch nochmal vor allen Dingen in diesen Freitextantworten immer wieder bekräftigt und daran erkennt man sozusagen, wo die Leute auch sozusagen mehr oder weniger gedanklich stehen. Also eine große Angst der Leute ist, dass sie eben finanzielle Kosten haben, mit einer Haftung konfrontiert werden und das natürlich dann ein Stück weit daraus genommen werden will. Also hier haben wir auch nochmal so ein paar Zitate mit rausgeholt, aus denen wir das dann sozusagen ein Stück weit ableiten. Das ist auch das, was sich sozusagen über die Umfrage hinaus aus unseren Gesprächen ergeben hat mit eben Projekten oder Ähnlichem.
Willst du? Genau, ein weiterer Punkt ist, dass der Open-Source-Gedanke, auch die Bescheinigung, sollen öffentlich zugänglich sein für jeden und nicht nur von denjenigen, die das Ganze bezahlen. Was man hier hatte, also es gab eine Ausnahme, ein Hersteller, der dann gesagt hat, dass diese Attestation an sich für diejenigen da sein soll, die dafür bezahlen, um Trittbettfahrer, die dann einfach wieder nur einer bezahlt und alle anderen nutzen es kostenlos weiter, ein Stück weit verhindern wollte.
Ich glaube, das ist auch schon mal ein ganz gutes Beispiel dafür, wo so die Konfliktlinien liegen. Also wenn man diese Attestation einmal sozusagen komplett frei zur Verfügung stellt, wo ist jetzt der Anreiz für einen Hersteller, dann extra nochmal dafür zu bezahlen? Auf der anderen Seite, wie würde man das sozusagen so abbilden, dass man eben nicht den Verwaltungsaufwand bei den Projekten hat? Und das sind sozusagen so ein bisschen die Spannungsfelder, in denen wir uns hier bewegen. Wie kann man diese Attestation so ausstellen, dass dann auch ein Hersteller sozusagen Lust hat, in Anführungsstrichen, dafür zu bezahlen am Ende? Ja.
Genau, ein weiterer Punkt, wo man sich einig ist, also wir haben auch abgefragt, wer diese Attestations ausstellen soll oder kann. Und da war auch ein Konsens, dass das eben nicht nur die Projekte selbst sein können, da gibt es noch weitere Punkte, sondern Vermittler, dass eben diejenigen, die schon die Steward-Rolle haben oder generell Foundations, gab auch einige, die gesagt haben, es kann eine staatliche Behörde sein oder ein Mix davon. Es gab viele Varianten und es wurden viele Varianten eingeklickt. Es wurde sich auch nicht darauf geeinigt, was oder welche Entität das sein kann. Hintergrund hier ist ein Stück weit wieder diese Haftungsfrage, wenn das Projekt das ausstellt, inwieweit kommt es dann in eine Haftung, die sie unter dem CAA selbst so nicht hat, weil es einen Vertrag eingeht mit einem Hersteller. Kommen wir zu den Punkten, wo man sich uneinig ist und fangen wir an mit, welche Rechtswirkung hat die Bescheinigung. Hersteller wollen eine Bescheinigung haben, die ein gewisses Gewicht hat und die sie nutzen können, um nachzuweisen, dass sie ihre Sorgfaltspflicht, ihre Due Diligence durchgeführt haben und sich darauf berufen können. Stewards und auch Projekte oder Stewards gehen eher in die Richtung, wenn sie diejenigen sind, die das ausstellen, dass das rein informativ ist, damit sie eben keine Haftung oder in keine Haftungsprobleme kommen. Und bei den Projekten war es eher so teils, teils, wobei auch da, gerade bei der Frage, in Textfeldern dann eher das Grundkonzept abgelehnt wurde. Also auch das sieht man in der Umfrage, die gesagt haben, Bescheinigung funktioniert so sowieso nicht. Ein weiterer Punkt, wo man sich uneinig ist, sollten Projekte einbezogen werden in die Attestation. Hersteller und Stewards sagen ganz klar ja, kommt ein Stück mit großer Wahrscheinlichkeit daher, wenn das Projekt der Entwickler ist, sind diejenigen, die die Kompetenzen haben, sollten sie mit einbezogen werden. Die Projekte, und dann sind wir wieder bei dem ersten Zitat, ganz am Anfang kommt halt rum, ich möchte coden und keine Compliance machen. Das heißt, dort war die Ablehnung relativ hoch, dass dort vorgeschrieben wird, sie müssten mitmachen.
Genau, es ist auch ein bisschen sozusagen die Frage, was soll diese Attestation am Ende eigentlich leisten, was soll die abdecken und also welche Informationen müssen zur Verfügung gestellt werden und was soll am Ende des Tages eigentlich genau gemacht werden, also der Inhalt des Ganzen und da geht es einmal sozusagen ganz klar um die Sicherheit, ja, also die entsprechenden Eigenschaften und vor allen Dingen auch der Umgang mit Schwachstellen ist, glaube ich, ergibt sich einmal aus dem CAA selbst, dass das ein relativ großes Thema ist, aber sozusagen auch aus der Logik dieses ganzen Vorhabens. Darüber hinaus sind sowas wie Entwicklungspraktiken und spezifische Anforderungen aus dem CAA mit aufgenommen. Und gleichzeitig wird aber eben auch erkannt, also wenn man das jetzt alles machen würde, dass das eigentlich vom Umfang her fast sozusagen davon sprechen kann, dass dann hier eigentlich so eine Herstellerrolle dann ergeben würde. Und das ist eben auch für viele entsprechend unrealistisch, mit wahnsinnig vielen Ressourcen verbunden. Und deswegen erscheint das zumindest für eine breite Lösung nicht der richtige Weg, sondern vielmehr, und das ergibt sich auch aus den Antworten für die Rollen, wer kann das machen, was soll gemacht werden, dass es hier eigentlich mehrstufige Modelle geben muss. Also wir brauchen eigentlich Lösungen für verschiedene Akteure auf dem Markt, so dass eben bestimmte Wege offen stehen, um in verschiedene Attestation im Prinzip am Ende des Tages zu bekommen. Also man kann mitmachen und wenn man mitmacht, gibt es sozusagen dann auch nochmal einen kleinen Blumenstrauß an Lösungen, wie man sozusagen diese Attestation zur Verfügung stellen kann.
Genau, wir haben jetzt nochmal so vier Botschaften, die in den Freitextfeldern mit reingeschrieben wurden, herausgestellt. Und eine Botschaft wäre von den Projekten an die Kommission: Gestaltet das so, wie Open Source tatsächlich funktioniert und nicht so, wie ihr euch das wünscht. Wenn ihr es zu formell, zu teuer oder zu juristisch gestaltet, werden sich die Projekte, die ihr am meisten erreichen wollt, abwenden. Also Projekte, wenn sie dort dran teilnehmen wollen, muss es etwas sein, das auch für sie funktioniert. Von den Projekten an die Hersteller: Ihr profitiert von unserer Arbeit. Wenn ihr eine Bescheinigung wollt, finanziert sie. Erwartet nicht von uns, dass wir Compliance-Papierkram für Code erledigen, den wir kostenlos zur Verfügung stellen. Wie gesagt, wir wollen coden, keine Compliance. Dann ein Punkt: Hersteller an die Kommission: Wir brauchen etwas, das wir tatsächlich bei unserer Sorgfaltsprüfung nutzen können. Maschinenlesbar, wiederverwendbar und für tausende Komponenten geeignet. Wenn die Bescheinigung die Einhaltung der Vorschrift nicht vereinfacht, werden wir sie ignorieren und unsere eigenen Bewertungen vornehmen und das Programm scheitert an der Nachfragestelle. Das heißt, auch für die Hersteller braucht man irgendwas, was funktioniert und was ein Stück weit an die Hersteller gerichtet ist, damit der innere Wille da ist, diese Bescheinigung sich dann zu besorgen und dafür auch zu zahlen. und von den Stewards, die ein Stück weit in diese Vermittlerrolle kommen. Wir sind vielleicht der richtige Vermittler, aber nur, wenn wir tatsächlich über die Ressourcen und das Mandat verfügen, versprechen sie keine Bescheinigung in unserem Namen, ohne unsere Finanzierung zu klären. Also auch bei dem Steward stellt sich die Frage, wie werden die in dem ganzen Konzept wieder finanziert und ausgestattet?
Gleichwohl erkennt man aber, glaube ich, schon, dass es halt einen gewissen Willen und ein gewisses Interesse daran gibt, für einige Akteure daran teilzunehmen, ganz grundsätzlich, was auch erstmal ganz interessant ist. Genau, und dann gibt es eben, aus dem jetzt Vorgetragenen ergeben sich verschiedene Optionen, die jetzt eigentlich erstmal da liegen, wie man so einen rechtlichen Rahmen gestaltet werden kann. Das eine ist, dass so eine Attestation eben rein informativ ist. Das andere ist, dass das eben so ein Level von Due Diligence erreicht oder dass man am Ende so eine leicht normative Gewichtung da reinbringt, dass es eben von der Marktaufsicht akzeptiert werden kann. Marktaufsicht wäre der Micha. Das wäre dann also sozusagen der Fall, dass das BSI dann da sitzt und sich sozusagen in der Attestation sagt, so wie die da gemacht ist, ist das okay für uns und deswegen werde ich jetzt nicht mit entsprechenden Strafen konfrontiert. Aus der Umfrage heraus ergibt sich eher eine Bildrichtung rein informativ. Wie gesagt, ich würde sagen, dass an der Umfrage vor allen Dingen Leute aus sozusagen einer Community teilgenommen haben, die eben viele kleinere Projekte haben. Anders mag das wahrscheinlich aussehen, wenn man jetzt Projekte aus Foundations fragt oder sozusagen Projekte, die sehr, sehr nah an Herstellern dran sind. Also von daher auch hier nochmal, ne, das ist jetzt keine repräsentative Umfrage oder ähnliches, sondern uns geht es darum, halt vor allen Dingen Licht auf graue oder blinde Flecken zu werfen und für Lösungen zu suchen, die eben für die gesamte freie Softwarelandschaft abgebildet werden können und nicht nur für die Akteure, die eben mit viel Geld in Brüssel lobbyieren können, sondern dass vor allen Dingen eben auch für kleinere Projekte hier eine Stimme mit in den Prozess gebracht werden kann.
Genau. Nächster Punkt wäre der Geltungsbereich. Da stellt sich die Frage, was soll überhaupt bescheinigt werden? Und das eine Variante, das eher prozessorientiert auf gewisse Entwicklungsprozesse oder Schwachstellenbehandlungsprozesse anzulehnen. Es gibt eine weitere Möglichkeit, das Stück weit in die Richtung zu bringen, wie es in der Standardisierung ist, dass Produkteigenschaften nachgewiesen werden und dort bestimmte Sicherheitseigenschaften eingehalten werden. Oder die Variante, dass, und auch das ist ein Stück weit, wie es in der Standardisierung ist, dass man das hybrid macht und dann beides ein Stück weit mit reinkommt. Ich habe meine Prozesse, die sicher sein müssen, bescheinigt und ich habe sichere Eigenschaften von meiner Komponente selbst.
Genau, dann ist eben sozusagen die Frage, wie wird das Ding, diese Attestation veröffentlicht oder wie kommt man da ran? Und auch da gibt es wieder verschiedenste Optionen. Das eine, wahrscheinlich auch erstmal naheliegendste, ist, dass eben das Projekt selber eine Selbstauskunft macht und die eben entsprechend veröffentlicht. Hier haben wir natürlich dann das Problem, wie ist dann sozusagen das Verhältnis zum Hersteller und wie würden da mögliche Ressourcen dann eben an das Projekt fließen können. Das andere wäre eben eine unabhängige Überprüfung, also dass das quasi an Dritte ausgelagert wird oder auch hier wieder sozusagen Kombination aus selben Möglichkeiten oder eben andere Akteure. Und aus der Umfrage heraus selbst haben wir eben herausgefunden, dass es vor allen Dingen eben die Stewards und die Foundations als primäre Emittenten da erkannt werden. Und das ist sicherlich auch ein Weg. Für uns stellt sich aber eben dann gleichzeitig eben wieder die Frage, was ist mit Projekten, die nicht in Foundations organisiert sind, die da auch nicht rein wollen, die mit denen eigentlich auch nicht wirklich was zu tun haben wollen. Also es kann eigentlich nicht dazu führen, dass wir am Ende eine Lösung haben, die Projekte eben sozusagen in Foundations treibt, um an dieser Attestation teilnehmen zu können. Also es muss noch einen anderen Weg geben, ohne dass man Steward wird und ohne dass man sich einer Foundation anschließt oder dort irgendwie mitspielt. Gleichwohl sollen diese Wege aber natürlich auch zur Verfügung stehen. Also wenn Foundations da einen Weg für sich finden, die Projekte da alle damit zufrieden sind, ist das ja jetzt trotzdem eben offensichtlich vielversprechender Weg, der entsprechend auch gegangen werden soll. Aber daraus soll eben keine Drucksituation entstehen für andere, diesen Weg mitgehen zu müssen.
Genau. Nächster Punkt wäre die Finanzierung. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass das komplett aus öffentlicher Hand durchfinanziert wird. Dafür gab es von manchen relativ viel Zustimmung. Finanzierung durch den Hersteller wäre ein Stück weit eine Variante, ist wahrscheinlich für viele auch die naheliegendste Variante. Ein Mix aus Public-Private oder das ganze Konzept an sich als kommerziellen Service anzubieten. Und sollte auch keine Überraschung sein, keines dieser Finanzierungsmodelle hat überall mehrheitlich die Zustimmung gefunden. Also es gab immer eine Gruppe, die das andere Finanzierungsmodell wesentlich besser fand.
Genau, dann stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage, wie müssen jetzt die Maintainer daran beteiligt werden? Also müssen sie überhaupt beteiligt werden und wenn ja, wie? Das eine wäre natürlich der Weg, das einfach sozusagen in dem Delegated Act gesetzlich vorzuschreiben. Also ihr müsst mitspielen. Der andere wäre, das sozusagen optional zu lassen. Ihr könnt mitspielen. Und der dritte Weg, das Hybride sozusagen, der Mix aus beiden sozusagen. Und hier könnte ja eine Möglichkeit sein, dass man sagt, also wenn der Maintainer mitmacht, dann hat die Attestation dann ein entsprechend größeres Gewicht. Und hier würde aber schon dann auch ein bisschen klarer, dass dieses zweigleisige Modell auf jeden Fall favorisiert wird. Also dass man da sozusagen die Möglichkeiten offen hält, mitzumachen, dass das dann aber eben auch eine andere Gewichtung haben sollte, wenn man mitmacht, als wenn man jetzt eben nicht mitmacht.
Genau. Dann die Frage, wann so eine Attestation gilt. Gilt es nur für eine einzige Version oder für eine spezielle Version? Oder muss man für diese Attestation, gerade wenn sie prozessorientiert aufgebaut werden würde und eventuell den Schwachstellenprozess mit abbildet, dass man das dann eher kontinuierlich aufsetzt? Und weitere Möglichkeit wäre, dass einfach dort ein Ablaufdatum mit dazukommt und dann hat man das für 2 Jahre die Attestation geholt und wenn man die Attestation dann weiter braucht, müsste man das Ganze erneuern. Und hier hat die Umfrage so 50-50 kontinuierlich oder pro Version hervorgebracht.
Also hier wäre auf jeden Fall nochmal für uns interessant, auch von euch ein bisschen Feedback zu kriegen, was für euch ein praktikabler Weg wäre, wenn ihr jetzt selbst sozusagen Projekte hättet, wie das für euch in der Praxis, was das für einen Unterschied machen würde, wenn man sich für den einen oder anderen Weg entscheiden würde.
Genau, jetzt ein paar Problemstellungen, die in der Umfrage gesehen wurden, gerade über die Textfelder. Und ein Punkt, der mehrmals angesprochen wurde, ist, dass das Ganze eigentlich nur funktioniert, wenn wir schon ein nachhaltiges System haben und Projekte nachhaltig finanziert werden und betreut werden. Auch hier haben wir noch jeweils immer ein Zitat mit dazu gepackt. Ein solcher Vorschlag macht erst Sinn, wenn eine nachhaltige Open-Source-Entwicklung bereits erreicht wurde, derzeit ist es wahrscheinlicher, dass es scheitert. Also auch darauf weisen mehrere hin oder warnen, dass alles jegliche Bemühungen in die Richtung wahrscheinlich eher scheitern, aus deren Sicht. Muss man diskutieren.
Genau, ein anderes Problem ist sozusagen die Breite des Systems, also wie skaliert das und sozusagen das jetzt sozusagen aus einer Herstellersicht, denn also ich glaube, es ist schon irgendwie auch klar, dass es muss Anreize für Hersteller geben, da mitzumachen, weil sonst stellt sich die Frage, warum soll sie das tun? Und da ist ein durchaus relevantes Problem, ist eben, dass eben diese Software sehr, sehr viele Komponenten enthalten kann. Und die Frage ist sozusagen, müssen Hersteller dann parallele Bewertungsverfahren eben aufrechterhalten, weil sie eben, sagen wir mal, nur 90% damit geprüft kriegen und damit ja eben schlussendlich nicht ihre 100% bekommen. Und da ist sozusagen auch die Frage erneut, also wo ist der Anreiz für einen Hersteller, da mitzumachen. So, und diese Frage muss auf jeden Fall trotzdem beantwortet werden, weil sonst kann man sich, ich glaube, die tollsten Systeme ausdenken. Wenn am Ende keiner mitmacht, dann ist es ja das Papier auch nicht wert, was man da beschrieben hat.
Genau, ein Punkt, den wir schon ein paar Mal haben anklingen lassen, ist die Haftungsfalle. Und aus Herstellersicht kann das Ganze nur funktionieren, wenn die Bescheinigung ein gewisses Gewicht hat und das als Nachweis gegenüber einer Marktüberwachung genutzt werden kann. Für Projekte ergibt sich das Problem, dass sie eventuell unter dem CAA selbst keine Anforderungen haben, die sie erfüllen müssen. Wenn sie aber dann eine Attestation bereitstellen, für die der Hersteller zahlt, inwieweit ergeben sich dann andere Anforderungen, die erfüllt werden müssen, die selbst nicht von dem Gesetz kommen, die aber aus vertragsrechtlicher Sicht dann relevant sind.
Genau, dann ist sozusagen auch da, dass der CAA den Steward zumindest mal als juristische Person definiert und jetzt einzelne Mitthäner eben keine Stewards sind. Und daraus ergibt sich logischerweise, dass jetzt eben auch einzelne Mitthäner niemals dazu verpflichtet werden sollen, eine juristische Person zu werden. Also dieses ganze Konstrukt kann jetzt nicht dazu führen, dass wir halt Leute in juristische Rollen, eben juristische Personen transformieren, die dann am Ende eben weit über die Entwicklung hinaus und Verwaltung vielleicht hinaus dann eben tatsächlich auch noch ein Risiko tragen, vor Gericht zu enden wegen ihres freien Softwareprojekts. Und es wird wahrscheinlich, wir haben das ja eben schon an dem Beispiel von Curl gesehen, es wird Hersteller geben, die Druck auf diese Projekte machen, die dann wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Androhungen kommen und Ähnliches. Und hier gilt es eben am Ende auf jeden Fall die Projekte zu schützen. Ja? Also niemand soll in irgendwelche Rollen gedrückt werden und das müssen die Leute auch wissen, dass sie das entsprechend abwehren können und dass sie dass sich für die Projekte eigentlich jetzt erstmal nichts ändert, wenn sie jetzt eben nicht selber das Bestreben haben, großkommerziell irgendwie auftreten zu wollen. Also hier ist es ganz wichtig sozusagen, dass wir mit diesen ganzen Regelungen, Regulierungen sozusagen keinen Druck auf diese Projekte bringen, dass sie am Ende eben vor einem Gericht landen oder diese Angst haben, da zu landen.
Genau, ein Stück weit als Fazit, was die meisten oder was viele in dem Fragebogen gemacht haben, dass eben nicht nur eine Möglichkeit gibt, das über Stewards zu machen, sondern dass es mehrere Varianten und mehrere Akteure braucht. Und die zwei eigentlich entscheidenden Fragen, die ein Stück weit für das Funktionieren von dieser Attestation entscheidend sind oder wichtig sind, ist, man muss irgendwas finden oder das Ganze so aufbauen, dass Hersteller davon profitieren können und mitmachen wollen. Und das Ganze muss so aufgebaut werden, dass Projekte einen Anreiz haben, dort mitzumachen. Und dann kommt es auf die Frage auf, warum sollten sie das jeweils machen? Und wenn die Fragen nicht sinnvoll geklärt werden, dann ist auch da das Fazit von vielen, wird die ganze Bemühung um den Artikel 25 scheitern.
Genau, die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Also das eine ist natürlich, dass wir jetzt erstmal diese Ergebnisse breit treten. Das haben wir heute hier damit angefangen. Wir tragen das noch ein bisschen weiter. Wir sammeln natürlich Feedback. Wir sammeln nach wie vor neue Ideen. Also wenn ihr was habt, lasst es uns am besten heute wissen oder ansonsten schreibt uns auch gerne mal eine E-Mail. Wenn ihr irgendwie da Vorstellungen, Ideen, Beispiele aus der Praxis habt, wie man sowas machen könnte. Für uns ist es wichtig, dass wir halt weiter sozusagen im Austausch mit den relevanten Akteuren bleiben. Wie gesagt, unser Fokus ist vor allen Dingen, Wege zu finden, dass man eben zum Beispiel nicht in eine Foundation muss oder dass man eben Geld zurück in die Projekte kriegt und eben diese Anreize, das ist vor allen Dingen was uns interessiert. Also wie könnte so ein Konzept aussehen. Dann unterhalten wir uns mit der Marktaufsicht, was ja irgendwie sich schon aus diesem Vortrag heraus ergibt, aber natürlich auch mit der EU-Kommission, die ja am Ende des Tages diesen Delegated Act schreibt. Das ist jetzt auch nicht so, dass das morgen passieren wird. Es ist auch relativ wahrscheinlich, dass es da wieder eine Konsultation dazu geben wird. Wenn man sich anschaut, wie die Kommission das jetzt bisher sozusagen gemacht hat, glaube ich, kann man durchaus sagen, dass sie eben auf das Feedback hört, das entsprechend auch mit einbringt. Also wenn man sich die Guidance anschaut, dann kann man, glaube ich, erkennen, dass da auch eben unsere Arbeit durchaus mit geholfen hat, euer Feedback geholfen hat, das eben in die entsprechenden Prozesse mit einzubringen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn ihr konkrete Vorschläge habt, ist es, wenn sie praktikabel sind, auch durchaus wahrscheinlich, dass sie dann tatsächlich ihren Weg in diesen Delegated Act finden. Genau, also für uns ist es dann sozusagen wichtig, dass, oder wir versuchen dann sozusagen eure Ideen in die Prozesse einzubringen, können das natürlich auch selber machen, also ihr müsst jetzt nicht unbedingt über uns gehen, wenn ihr uns irgendwie doof findet, aber ansonsten ist das auf jeden Fall was, was wir probieren und ich glaube, was wir eben auch in der letzten Umfrage gezeigt haben, dass das am Ende des Tages ganz erfolgreich ist. Und darüber hinaus, also das geht jetzt ein bisschen über den CAA hinaus, es ist, glaube ich, eben insgesamt eine Debatte, die der CAA vielleicht ein bisschen befeuert, aber am Ende des Tages auch nicht wirklich nur der CAA lösen kann. Und das ist eben, wie kriegen wir Geld in die Projekte, wie soll das Ganze finanziert werden. Der Ruf nach staatlichem Geld ist sicherlich nachvollziehbar. Gleichwohl finde ich aber eben auch, dass die Hersteller und diejenigen, die davon profitieren, zur Kasse gebeten werden müssen. Auch hier brauchen wir Lösungen und Wege. Und ich glaube, also für mich persönlich muss es irgendwie Public-Private sein. Auch da gibt es insgesamt verschiedenste Ideen. Also ich laufe immer gerne rum mit dem Nutri-Score für freie Software, dass man sozusagen so ein bisschen über sozusagen Druck auf den Markt Leute dazu bringt, zu finanzieren. Man kann das auch über gesetzliche Wege machen, aber auch da, wenn ihr sozusagen Ideen habt, immer her damit. Diese Debatten helfen, um sozusagen auch da weiterzukommen. Und klar ist aber eben, glaube ich, ohne Ressourcen und vor allen Dingen eben ohne finanzielle Ressourcen wird das am Ende nicht funktionieren.
Genau, und wir sind auch nicht die Einzigen, die sich den Artikel 25 anschauen. Bei der Eclipse Foundation gibt es aktuell ein Projekt, wo explizit an Umsetzungsvorschlägen für die Kommission gearbeitet wird, wie dieser Artikel 25 dann implementiert werden kann und wie ein eventueller Delegated Act aussehen kann. Und gewisse Dinge sind da meines Wissens auch schon veröffentlicht worden oder gewisse Arbeitsstände. Auch da kann man schon schauen, in welche Richtung das gedanklich bei der Eclipse Foundation geht. Genau. Und ansonsten bis dahin, keep calm and drink beer.
Genau, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, um von euch Ideen zu hören. Und wenn ihr keine Ideen habt, könnt ihr aber auch Fragen stellen. ich weiß nicht, moderieren wir das selber? Ja, okay. Dann, ich glaube, du warst der Erste. Ja, wenn es ein Mikro gibt, ansonsten würde ich die Frage einfach wiederholen. Danke.
Ja, sehr gut. Who called me to the rescue? Ja,
sehr gut.
Ist weniger eine Frage, mehr zwei Kommentare. Also erstens mal, Open-Source-Entwickler gibt es in durchaus sehr unterschiedlichen Varianten. Da gibt es einmal die Leute, die halt das quasi als Hobby machen und meinen, warum sollen nicht andere Leute das nutzen? Ich sehe keine echte Möglichkeit, die in irgendeiner Weise in die Pflicht zu nehmen, ohne dass das dazu führt, dass das Zeug einfach dann doch in der Schublade verschwindet. Es gibt Leute, die machen das kommerziell in dem Sinn, wie Gina das vorhin in der Keynote gesagt hat, sie bekommt halt in irgendeiner Weise Geld dafür, um das Projekt am Laufen zu halten von unterschiedlichsten Leuten. Das ist dann schon eine andere Situation. Es gibt Firmen, die sowas durchaus machen. Es gibt Foundations, die sowas machen. Da ist die Situation jeweils sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Das ist mir mindestens so, wie ihr das dargestellt habt, ein bisschen der Eindruck gewesen, dass das möglicherweise nicht so ganz die Tragweite dieser Unterscheidung bewusst ist. Der zweite Punkt, wenn wir Open Source in Anführungsstrichen auditieren, zertifizieren, wie auch immer. Ich fände das insofern durchaus eine gute Sache, weil ich dann endlich mal aus diesen Diskussionen rauskomme. Ja, das ist ja eh nur von irgendwelchen Amateuren gemacht, was man leider erschreckenderweise immer noch hört. Und nebenbei, wenn das eine Möglichkeit gibt, über die Art den Leuten, die dann auch davon leben wollen oder müssen oder wie auch immer, ein bisschen Geld in die Kasse zu spülen, wäre ich da persönlich auch nicht völlig abgeneigt gegen. Womit ich ein Problem habe, es ist ewig lang her, dass ich hier in der Gegend gewesen bin, aber ich weiß, dass beim BSI früher an einer Gebäudeseite ein riesengroßes Poster über die gesamte Seite war, von wegen, wir brauchen händeringend Leute. Die Auditierung oder Ähnliches oder wie auch immer es nennen wollt, an die öffentliche Hand zu geben, halte ich für einen ganz, ganz großen Fehler. Erstens sind die Leute nicht da, zweitens läuft man dann der Gefahr, dass das Thema Open Source viel zu sehr politisiert werden kann, als das gut wäre.
Soll ich mal anfangen? Ja. Also vielleicht. Also das Erste, sozusagen diese Hobbyprojekte, die du benennst, die raus sind, ganz klar, wenn ein Projekt so viel Geld verdient, um sich selbst am Leben zu erhalten, ist das auch noch nicht sozusagen die Schwelle von kommerziell erreicht. Ja? Also du kannst sozusagen schon mit deinem Projekt irgendwie Geld einnehmen, um eben das am Laufen zu lassen, und würdest damit aber immer noch nicht unter den CAA fallen, solange das eben nur dafür da ist, um das Ding irgendwie am Laufen zu lassen. Ja? Also es muss das muss eben Produkt sein, ja, es muss also sozusagen so eine kommerzielle Schwelle haben von Produkt, ja, dass es eben tatsächlich auf dem Markt ist. Und also vielleicht nochmal zu dieser Umfrage, also unser Ziel ist es jetzt eben nicht unbedingt gewesen, die Arbeit von der Eclipse nochmal zu machen, das können die Foundations schon selber machen, für uns war es wichtig, vor allen Dingen dorthin zu gucken, wo die Projekte sind, die eben nicht so sichtbar sind und in Foundations, und genau die wollen wir ja abfragen. Und auch da nochmal, also ich glaube, für uns ist relativ klar, dass es mehrere Wege geben muss, und der eine Weg ist sicherlich eben für die Foundations, und die werden die sicherlich auch Lösungen dafür finden, wie das für sie praktikabel ist, aber was ist eben mit all denen, die da nicht hinwollen, die da nicht hin können oder aus irgendwelchen anderen Gründen da nicht mitmachen wollen, so, und da wollten wir jetzt vor allen Dingen eben hingucken und da schauen. Das andere ist, glaube ich, vielleicht ein Missverständnis, also es geht jetzt nicht darum, dass das BSI dahergeht und über Open-Source-Projekte drüber guckt und sagt, das ist ein CAA-Projekt, sondern dass sie sozusagen, dass es einen Dritten gibt, so dass die Projekte nicht direkt mit Herstellern reden müssen und umgekehrt, so dass die sozusagen, dass man jemanden dazwischen stellt, dass die nicht die ungebremste Herstellergewalt zu spüren kriegen, sondern dass die eben ihre Softwareentwicklung machen können, und dann der in der Mitte, was jetzt zum Beispiel eine Foundation machen würde, wer könnte das denn eben sonst sein, so ein Akteur? Und da haben wir eben darüber nachgedacht, dass das eben durchaus ein staatlicher Akteur sein kann, der dann eben diese Attestation vermittelt, aber nicht dafür da ist, das Open-Source-Projekt jetzt irgendwie sicher zu machen oder sowas, ja? Sondern eben tatsächlich mehr so eine Vermittlerrolle vielleicht einnimmt, wie eine Foundation. Ja?
Und es muss auch nicht das BSI sein.
Genau. Also, seid ihr fertig? Ja. Ja. Ich fände es wichtig, dass es europaweite einheitliche Richtlinien oder Regeln gibt, um zu entscheiden, was ein kommerzielles Open-Source-Projekt ist und was nicht. Weil das ist ja quasi in der Guidance, wenn ich richtig in Erinnerung habe, definiert, dass es im Einzelfall entschieden wird. Ja? Und dann ist die Frage, wer entscheidet das? BSI in Deutschland, in Frankreich eine andere Organisation, dann kommt wieder eine andere Einschätzung raus. Also das muss auf jeden Fall Europa einheitlich sein für ein bestimmtes Open-Source-Projekt. Und dann gibt es natürlich klar die kommerziellen Open-Source-Projekte, die jetzt schon freiwillig, sage ich mal, Stewards definieren. Dann müsste man quasi die Grenzfälle betrachten. Da gibt es sicherlich Projekte, die wollen kommerziell gelten. Dann sollen sie das bitte auch irgendwo flecken und entsprechend handeln. Ja? Aber da gibt es eine große Menge, die wollen überhaupt gar nicht kommerziell gelten. Und die sollten dann automatisch rausfallen, wenn sie das nicht selber aktiv also, betreiben.
Ob sie es wollen oder nicht, wenn sie ein Produkt anbieten, sind sie Hersteller für Open Source, und gerade wenn man die Guidance liest, die meisten Open Source Projekte fallen nicht unter den CAA. Also wenn sie ganz bewusst ein Produkt anbieten, dann ist das die Schwelle mit, dann haben sie das bewusst gemacht und sind Hersteller. Wenn jemand ein Produkt anbietet und sagt, ich möchte kein Hersteller sein, wird das trotzdem schwierig, aus der Rolle rauszukommen.
Aber das ist genau die Grauzone, weil heute Morgen im Vortrag gab es auf dem Slide ein Bemerkung, dass wenn jemand seinen Lebensunterhalt mit Open Source Software verdient, dann würde er nicht runterfallen unter den CAA.
Genau.
Ja? Also, aber er hat ja dann vielleicht doch ein Produkt. Ja? Also
diese
wichtigen Grenzfälle, die man sehr scharf definieren muss und europaweit einheitlich. Danke.
Also auch da nochmal zu dem Europa einheitlich. Es gibt die ADCO, die Gruppe der Marktüberwachungen in Europa, und die setzt sich zusammen und spricht genau über solche Fälle, dass es eine einheitliche Interpretation über alle Marktüberwachungen in Europa gibt und dass nicht eben jeder sein eigenes Ding macht.
Vielleicht dann auch nochmal aus einer Praxis heraus, also die Marktüberwachung, das sind ja auch Menschen, die dann da sitzen und die überlegen sich ja dann schon auch, welchen Fall sie jetzt verfolgen. Und also ich würde jetzt mal sagen, dass sie sich jetzt da nicht mit diesen genau diesen Grenzfällen, ob jetzt jemand 20 Euro mehr oder weniger verdient am Anfang, so intensiv auseinandersetzen und nicht vielleicht eben doch eben die Player angucken, bei denen wirklich ein Problem.
Darf ich noch einen Kommentar dazu, weil es ist ja nicht nur so, dass die Marktüberwachung da aktiv werden kann, es können ja auch Konkurrenten aktiv werden, ja, also große Firmen gegen kleinere Projekte, die sie nicht so gern sehen, die dann die Marktüberwachung antriggern und so weiter. Also die Prozesse sind aus anderen regulierten Industrien gut bekannt.
Ich habe eine Frage zum Thema Risikoanalyse. Also im AI Act ist es ja auch ein großes Thema, im CRA glaube ich auch. Und das Beispiel mit nur 90% ist hat eine Attestation, wäre für mich dann okay. Und was sind dann mit den restlichen 10%? Wenn du da halt keine Antwort drauf hast, wie du das Risiko managst, dann ist das halt ein Problem. Und dann musst du die da halt rausnehmen. Und von daher, ich denke, das Ziel muss ja nicht sein 100% Attestation, sondern Hersteller müssen auf Risiken eine Antwort haben. Und ich glaube, das ist die Brille, auch die angewendet werden soll, statt alles reinzuzwängen. Also da muss auch nicht alles drin sein in diesem Attestation-Prozess, weil ich muss nur eine Antwort auf die Risiken haben. Und wenn das halt irgendeine Komponente ist, die kein Risiko herstellt, dann ist es auch egal.
Das schon. Die Frage ist natürlich, wie gesagt, diese parallelen Strukturen. Also wenn du jetzt dich als Hersteller dafür entscheidest, ja, ich versuche jetzt möglichst viel Attestation einzusammeln und dann halt aber irgendwie relativ früh scheiterst, weil du halt die Informationen nicht bekommst, die du brauchst, oder da nicht genügend Leute mitmachen, ist die Schwelle wahrscheinlich zu gering, als dass du sagst, ja, komm, ich mache das alles einfach ohne Attestation und komme eben anders daran, indem ich mit Stuart zusammenarbeite, das für mich selber bewerte oder wie auch immer. Und das ist ja sozusagen ein bisschen der Hintergrund dieser Frage ist, was ist der Anreiz für einen Hersteller, da mitzumachen? Und der wird wahrscheinlich da gegeben sein, wenn eine besonders große Palette von Projekten diese Attestation hat und die das sich mehr oder weniger vielleicht einfach nur noch zusammenklicken müssen, dann einen Zettel von einer dritten Stelle bekommen, wo drauf steht, ja, diese ganzen Projekte, wenn die da eingesetzt sind, attestiert, fertig, weiter geht's. Also das wäre ja ein Anreiz für einen Hersteller mitzumachen. Und dafür muss ja die Palette möglichst breit sein.
Also das ist ja dann keine sinnvolle Security. Security erreiche ich ja nicht, indem ich Attestations sammle, sondern indem ich ein Gesamtkonzept habe. Und weil ich kann attestated Projekte zusammen kombinieren, sicher oder unsicher. Also von daher, ich glaube, am Ende muss die Haftungsfrage, also die Attestations sollen für die Haftungsfrage helfen. Aber das Eigentliche ist, wenn ich muss dann vor Gericht beweisen, ich habe das Risiko gemanagt, und wenn es dann halt schiefgegangen ist, habe ich gezeigt, ich habe es versucht, sinnvoll zu machen, dann sollte halt die Haftung entsprechend anders interpretiert werden und ich entsprechend anders Schadenersatz oder sowas machen müssen. Und einfach, wie gesagt, deswegen einfach nur das Ziel, Attestations zu sammeln, wäre für mich genauso fatal, sozusagen, wenn es dann nur das Zusammenklicken der Attestations wäre.
Also sicher, also es geht jetzt nicht darum, dass sozusagen nur das einzelne Ding, ja, sondern das muss man in dem Kontext sehen. Und insgesamt geht es ja jetzt auch nicht darum, ob das Ding sicher ist oder nicht, sondern wie die Prozesse sind, um es sicher zu bekommen. Ja. Also der CAA sagt nicht, du musst ein sicheres Produkt haben, sondern
ganz Prozesse kurze Anmerkung,
dass du ein CE-Label darauf kriegst.
Ja. Der Begriff Haftung hier ist falsch. Ne? Der CAA hat keine Haftungsteile, das ist alles eine andere Regulierung, die heißt PLD. Ne? Also die sozusagen unabhängig vom CAA gibt es eine Regel, die genau das klärt. Der CAA hat nur Strafen für Non-Compliance, aber keine Regel, keine Haftungsfragen. Dafür gibt es eine andere Regulierung.
Und sozusagen, genau, das Problem ist, dass die Leute sehen, wenn sie diese Attestation machen, dass sie dann in Haftungen reinkommen, die ja im CAA gar nicht da sind und die man dann mit klären muss. Also das ist sozusagen das Problem, vor dem wir da so ein bisschen stehen. Also nicht aus dem CAA heraus, sondern aus dem Kontext.
Hallo. Danke für den Vortrag. Könnt ihr nochmal auf das Bild zurückgehen, wo ihr die Übersicht hattet über die Geräte, über die wir reden?
Das ist ganz am Anfang.
War ziemlich am Anfang, zweiter Slide.
Ja, also die Produkte mit digitalen Elementen.
Mit den Geräten, um die es geht. So, eins zurück, genau.
Ja, also das ist jetzt ne, das sind nicht die Geräte, um die es geht.
Danke für die Unterstützung. Wir reden ja darum, Software-Sicherheit und Qualitätsmanagement im weitesten Sinne und die Zertifizierung von diesen Qualitätsleveln. Das ist ja die Idee dahinter. Wenn ich jetzt sehe, dass die meisten Sachen nicht in Europa vom Kern her produziert werden, die unterliegenden Libraries, die Bootloader, die gebraucht werden, um die Kisten überhaupt so weit in Zustand zum Bootfähigen zu bringen, sondern dass es eine weltweite Entwicklung aus Open-Source-Komponenten, aus Libraries, wo kein Mensch auch nur einen Cent an die Open-Source-Entwickler reingesteckt hat und dann ganz überrascht festgestellt wird nach 25 Jahren, oh, da ist ja was gehackt worden, da hätten wir uns vielleicht mal drum kümmern müssen. Dann ist so ein Puddingsiegel auf dem Endprodukt nicht unbedingt so sicherheitsführend, als wenn ich mich in der gesamten Ebene darum kümmern würde, dass ich sage, wenn ich vernünftige, sichere Software entwickeln will, muss ich auch Geld da reinstecken, wenn ich damit Geld verdiene. Das haben die großen Firmen wie Facebook und Konsorten bei PostgreSQL nach erst, ich glaube, 27 Jahren dann gemacht, dass sie da Entwicklerteams auch dran gesetzt haben, weil das ihr Kerngeschäft betrifft und dass sie dann ein Eigeninteresse haben, dass dieses Zeug auch mal entwickelt wird, dass dann Maintenance da ist. Aber es hat Ewigkeiten gebraucht. Vorher gammelte das Zeug als Source auf irgendwelchen FTP-Servern rum. Die Frage ist, wenn ich eine Vielzahl von Zutaten reinschmeiße, in einen Topf zusammenkoche und dann auf oberstem Layer ein Scripting mache, wie will ich das Qualitätsmanagement bis ganz unten sicherstellen, dass diese Ware, dieses Produkt, was ich nachher an Kunden ausliefer, wirklich sicher ist? Wer will das wirklich bescheinigen? Plus, das Zweite, was mir aufgefallen ist, wenn ich als Hersteller in die Pflicht gekommen bin, dass ich auf alles reagieren muss, auf alle CVEs vermeintlichen, dann werde ich ja mit der Flut dieser KI-Meldungen dazu gezwungen, Arbeitszeit ohne Ende reinzustecken, die nicht refinanziert wird. Also das waren meine Gedanken jetzt. Danke.
Also zu dem Punkt, der CAA ist eigentlich dafür da, um genau den ersten Punkt ein Stück weit zu adressieren, dass sich Hersteller Gedanken machen, was überhaupt erstmal in ihren Produkten ist, weil das wird für viele schon ein böses Erwachen geben und dass man dann vielleicht auch mal schaut, dass man Uralt-Bibliotheken, die man immer mitgezogen hat, die voller Schwachstellen sind, dann doch mal updatet und schaut, ob die noch State of the Art sind, so wie ich das Ganze benutzen will. Der Hersteller ist komplett für das Endprodukt verantwortlich und das Endprodukt muss sicher sein. Das ist seine Pflicht aus dem CAA. Über bestimmte Anforderungen, wie gesagt, sicher, basierend auf dem Risiko muss er bestimmte Anforderungen erfüllen. Und wenn er das nicht tut und am Ende kommt es zu einem Vorfall, kann die Marktüberwachung kommen, sich das anschauen und dann auch erhebliche Strafen verhängen. Beziehungsweise ist der erste Punkt, wenn die Marktüberwachung mitkriegt, dass ein Produkt nicht mehr konform ist zu den Anforderungen, zum Beispiel im CAA, den Hersteller darauf hinzuweisen und ihn dazu befähigen oder ihm zu sagen, dass er sein Produkt bitte wieder in einen konformen Zustand bringen soll. Und danach kommt dann weitere Dinge, wenn er das nicht tut. Das ist nun mal die Verpflichtung ein Stück weit aus dem Gesetz in der Implementierungsphase. Und da sind wir gerade, muss man dann halt Wege finden, wie Hersteller das auch tun können. Und mit akzeptablem Aufwand auch tun können. Aber als erstes wird es für die Hersteller zu dem Punkt kommen, Risikoanalyse machen und schauen, was ich überhaupt wirklich machen muss. Ich muss ja nicht jede Schwachstelle fixen, die irgendwo da ist. Wenn es in meinem Produkt kein Risiko zu einer Schwachstelle geht, ist das vielleicht die, die ich mir nicht als erstes anschaue und mir dann andere Dinge erstmal vornehme, muss dann der Hersteller schauen. Also, wie gesagt, die Pflichten sind da, müssen wir halt schauen, wie sie umgesetzt werden können.
Ja, was ich sehr schön finde jetzt an dieser ganzen Regulierung ist, das Produkt zählt. Das heißt, wenn ich ein einzelnes, zum Beispiel Debian-Paket habe, das ist nur ein als Hersteller und da ist nur meine einzige Binary drin und nicht noch 10.000 Bibliotheken, dann bin ich für genau diese Binary verantwortlich. Wenn ich einen kompletten Docker-Container mitnehme oder einen Flatpak, dann ist das Ding das Produkt und dann bin ich mit diesem Ding in der Bütt, weil ich das ja alles selber mitgeliefert habe und das ist das Produkt, da ist alles drin. Das heißt, Dependencies aufräumen ist gut, jeden Scheiß mitschleifen ist dann ein Problem des Herstellers und dann hat er halt einfach Zusatzaufwand. Persönliches Pech, man kann es richtig paketieren, man kann sich aber das Leben auch sehr schwer machen. Und das ist so ein bisschen das Schöne, der CAA gibt einem die Möglichkeit, das richtig zu machen. Und diese ganzen Back Practices, 25 Vendorings von Libraries und ja, da habe ich ein bisschen gepatcht, kann ich nicht updaten, whatever. Jetzt mal für das ganze Zeug in der Bit, muss für alles die Sicherheitsupdates liefern und es ist dann alles ein Fehler im Produkt. Das ist die große Party. Von daher werden da einige Leute ein bisschen umdenken müssen, was mich in gewisser Weise freut, weil ich dann bloß nur noch eine Libcurl habe und nicht 37 auf meinem Rechner. Nachteil ist natürlich, ist ein bisschen Arbeit jetzt. Also von daher, es hat Vor- und Nachteile, aber wir müssen vielleicht noch mal drüber nachdenken, wie paketieren wir Software, wie verschicken wir Software und wie bauen wir das Zeug.
Ich denke, das war ein gutes Schlusswort.